Heute zu Gast der Marketingunternehmer und vor allen Dingen marktführende Spielerberater Volker Struth.
Jetzt kommt dieser Spieler Pogba zu Juventus Turin und wechselt 2 oder 3 Jahre später zu Manchester United für, ich glaube, 100 Millionen Euro. Und dass dann der Spieler und der Berater da 20-30% von der Transfersumme mit generieren, das ist schwer vermittelbar und ist sehr, sehr viel Geld. Aber unternehmerisch betrachtet, total normal. Nur weil es halt der Fußball ist, ja, nur weil es halt der Fußball ist, hat das natürlich dann wieder ein ganz besonderes Geschmäckle. Aber nichtsdestotrotz weiß ich, dass aus unserem Geschäft heraus, gerade wenn es um solche Beträge geht, viele, viele Emotionen entstehen. Und ich habe es auch aufgegeben, mich dagegen zu wehren. Das kannst du nicht. Let's go!
Go! Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Weil die Kolleginnen und Kollegen von Instafo, also der Jobplattform für den Tech- und Sales-Bereich, von der ich hier schon häufiger berichtet habe, mittlerweile bei uns doch groß engagiert sind hier im Podcast. Ihr hört immer wieder hoffentlich von Instafo. Deswegen habe ich die Kollegen vor kurzem mal selber persönlich kennengelernt und war wirklich sehr angetan. Sie haben mir dazu erzählt, es gibt eine neue Finanzierungsrunde in die Firma. 10 Millionen werden da investiert. Das ganze Thema wird also immer relevanter. Daher nochmal hier mit Nachdruck der Hinweis, wer Menschen sucht im Bereich Tech und Sales, denkt an Instafo. Die haben da scheinbar wirklich eine neue magische Soße gefunden, wo sie über ihre Plattform ein automatisiertes Matchmaking zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber ermöglichen. Und das ist im direkten Marktvergleich 3-mal effektiver, was die Quote von Bewerbung zu Einstellung angeht. Hilft natürlich auch, dass sie bereits über 100.000 passende Talentprofile auf der Plattform haben und dass man sehr, sehr schnell ins Gespräch kommt. Innerhalb von 48 Stunden bewerben sich die ersten Talente bei den Arbeitgebern oder man kann sogar als Arbeitgeber einer vorselektierten Gruppe an Talenten aktiv eine Nachricht schicken oder sie zum Chatten einladen, um sich noch schneller kennenzulernen und zu prüfen, könnte das passen. Also nicht nur ich und die Geldgeber offensichtlich glauben an Instafo, sondern auch mittlerweile über 1.800 Firmen, darunter O2, RTL, HelloFresh, MyPoster, viele, viele weitere. Instafo ist auf OMR Reviews bestbewertet, 4,8 Sterne in der Kategorie Recruiting-Plattform. Firmen, die nun Instafo ausprobieren möchten, sehr gerne. Ihr spart außerdem 500 Euro auf die erste Besetzung, wenn ihr euch anmeldet über Instafo mit Doppel-F, instafo.com/OMR. Zurück zum Podcast. Teil 3 unserer Fußball-Triologie nach Herrn Watzke von Borussia Dortmund vor einigen Wochen und Herrn Hoeneß kommt jetzt der König der Spielerberater. Wobei passenderweise ist der Volker Struth nicht nur Spielerberater, ganz vieler großer Namen, sondern auch Marketingunternehmer zumindest gewesen, bevor er als Spielerberater angefangen hat. Da gibt es auch ein paar ganz gute Geschichten dazu, die kommen gleich. Aus ganz kleinen Verhältnissen jedenfalls hat er sich hochgearbeitet, gerade ein Buch geschrieben über seine Laufbahn, auf das ich gerne hinweise, ein wirklich richtig, richtig geiles Buch. Das heißt, meine Spielzüge, ich habe es innerhalb von, ich würde mal sagen, 30 Stunden komplett durchgezogen. Er hat es auch nicht ganz alleine geschrieben, sondern mit einem Superautor, dem Ronald Reng. Also wer für Sportbücher brennt, muss das lesen. Oder am besten jetzt erstmal reinhören. Als kleiner Appetizer gibt es jetzt diesen Podcast. Der Volker Struth jedenfalls, der ist als Spielerberater bekannt geworden, vor allen Dingen mit Toni Kroos und Mario Götze, die er vertritt, aber viele, viele weitere. Aktuell auch den Trainer, den Julian Nagelsmann, den Verteidiger von Bayern, den Dayot Upamecano, viele, viele weitere. Also einer der ganz großen Player in diesem Gewerbe und passt damit perfekt rein in die Frage Sportbusiness. Was kann man davon lernen? Was hat das auch mit Digitalisierung vielleicht zu tun? Wie kann man da Geschäfte machen? Wie werden da Geschäfte gemacht? Darum geht's jetzt und vor allen Dingen gibt's richtig, richtig geile Anekdoten. Und eine Anekdote davon möchte ich direkt rausgreifen. Und zwar geht's um Jung van Matt, die ja hier in Hamburg ansässige große Agentur, mit der wir sehr gut befreundet sind seitens OMR. Und da gab's mal eine Sportunit, die gibt's immer noch, die läuft richtig gut. Gegründet wurde die von Raphael Brinkert. Und im Buch kommt noch ein Kapitel vor, dass sich Raphael Brinkert und Volker Struth nicht mehr so gut verstehen. Damals gab's Stress, als Jung van Matt in seinen Markt in der Spielervermittlung rein wollte. Habe ich den Raphael natürlich gefragt, Mensch, wie war das denn, was hältst du davon? Und dann sagt er im Nachhinein, war ein Missverständnis, er wollte nie Spielervermittler werden, sondern er wollte die Spieler beraten, abseits des Feldes, bei ihren ganzen Marketingaktivitäten und Ähnlichem, was er aktuell auch tut, glaube ich, unter anderem für den Leon Goretzka. Jedenfalls das nur zur Aufklärung, weil ihr gleich hören werdet, dass der Volker Struth kein großer Fan ist. Im Buch heißt das Kapitel Die Marketing-Fuzzis. Deswegen musste ich es natürlich ansprechen. Aber ich glaube, auch da kriegt man wieder eine Versöhnung wahrscheinlich eines Tages hin, wenn man das gerne wollte. Und dann noch, bevor es wirklich losgeht, haben wir uns was Neues ausgedacht und zwar ein Podventskalender. Meine Kolleginnen von Podstars haben das gemacht. Da gibt es verschiedenste Emojis, die in Podcasts genannt werden aus einem Portfolio und ihr müsst diese Emojis dann sammeln und jede Woche werden die dann, wenn ihr sie uns richtig schickt, belohnt. Es gibt Preise zu gewinnen von About You-Gutscheinen, Blinkist-Gutscheinen, großen Paketen von Koro, Übernachtung im Hotel für Jahreszeiten hier in Hamburg, viel, viel mehr. Ihr müsst nur zuhören und am besten dem Instagram-Account von Podstars folgen. Hier in diesem Podcast verrate ich heute die Schneeflocke als Emoji hiermit. Am besten für alle Spielregeln, alles weitere, guckt ihr bei Podstars nach im Account bei Instagram. Und jetzt rein ins Gespräch mit Volker Struth. Nach Herrn Watzke und Herrn Hoeneß, jetzt der erfolgreichste deutsche Spielerberater, wir sitzen hier in Köln. Herzlich willkommen, Volker Struth.
Fühle mich geehrt in der Reihenfolge. Vielen Dank.
Erzähl mal so ein bisschen, du bist ja eigentlich gar kein geborener Spielerberater, du bist auch kein Fußballer, sondern du bist ja eigentlich Unternehmer. Und in dem Zusammenhang fand ich doch deine Vorgeschichte ziemlich interessant, weil du bist wirklich Vertriebler mit Herz und hast irgendwie Events gemacht. Erzähl mal so ein bisschen, wo du eigentlich herkommst.
Ja, ich bin sehr wohl ein Fußballer, aber ich war nicht gut genug, um dahin zu kommen, wo die Jungs, die ich heute berate, spielen. Und deswegen, Fußball war schon immer mein Leben, meine Leidenschaft. Und habe dann sehr früh festgestellt, dass ich zumindest mit dem Fußballspielen nicht reich genug werde, um nichts anderes zu machen oder zu lernen. Und habe dann nach meiner Ausbildung zum Zimmermann ein paar Jahre alle möglichen Jobs gemacht, habe dann eine Umschulung zum Industriekaufmann gemacht und habe mit 27 Jahren mein erstes Unternehmen gegründet. Das war eigentlich eine Papierfirma. Ich habe Kopierpapierkästen in diverse Büros reingetragen, so wie der Kartoffelhändler früher die Kartoffelsäcke. So bin ich mit meinen Kopierpapierkästen in die Industriegebiete und habe die verkauft. Und darüber hinaus ist dann ein großer Bürobedarfshandel entstanden. Dann kamen Werbemittel hinzu und Merchandising-Produkte hinzu. Events habe ich gemacht. Ja. Und dann vor gut 15 Jahren habe ich dann, ich sag mal, die Branche komplett gewechselt und bin Spielerberater geworden.
Aber du warst schon, sag mal, relativ erfolgreich. Also wenn man das ein Buch geschrieben jetzt vor kurzem, dass das auch gerade so durch die Medien geht und in der Bestsellerliste. Also du sagst ja auch, deine erste Million hattest du schon gemacht, bevor das mit dem Sport überhaupt losging. Das war dann schon über diese Events und Merchandise-Produkte möglich.
Ja, Gott sei Dank habe ich die schon gehabt, weil in dem Business, in dem ich mich heute bewege, hast du viel Druck, heute noch mehr als vor 15 Jahren, als ich begonnen habe. Aber mir hat natürlich mein, ich sag mal, Kapital, das ich damals schon erwirtschaftet hat, viel Ruhe gegeben und viel Druck genommen, um mit Spielern, die ich heute begleite, ja, wie soll ich das beschreiben, nicht unbedingt auf den nächsten Transfer oder auf eine Vertragsverlängerung oder sowas angewiesen zu sein. Das war schon beruhigend. Ich meine, ich habe mit 27 Jahren mein erstes Unternehmen gegründet und bin mit, wie alt war ich schon, 41 dann in die andere Branche gewechselt. Also ich war da nicht nur ein paar Jahre unterwegs, ich war 14 Jahre lang mit meinem Bürobedarfs-Merchandising.
Und Events. In Köln gab es ein Oktoberfest, was du erfunden hast.
Das ist eine ganz spezielle Geschichte.
War das ein gutes Business?
Ist eine ganz spezielle Geschichte. Die steht auch im Buch direkt zu Beginn. Ich hatte Merchandising-Rechte auf dem oder Lizenzen auf dem Münchner Oktoberfest. Und so war man dann halt auch zur Eröffnung vor Ort in München. Und ja, mir ist aufgefallen, dass von morgens bis abends kölsche Lieder gespielt wurden. Viva Colonia, Super Jeile Zick, wie sie alle hießen. Und dann ist das irgendwie, wie das in meinem Leben oft der Fall war, in einem ganz kurzen Moment entstanden, kölsche Musik gehört, auch Leute aus Köln gesehen und getroffen. Ach, sowas kann man doch auch in Köln machen. Und wenn bei mir eine Idee irgendwo mal ja sich irgendwo festgesetzt hat, dann habe ich das in der Regel in meinem Leben auch umgesetzt. Und so war das auch mit dem Kölner Oktoberfest. Das war ein Riesenerfolg über viele Jahre.
Und gibt es noch als Absatz von Corona?
Ja, das gibt's noch. Ich bin selber nicht mehr mit aktiv, aber es gibt's noch nach wie vor. Ja.
Und da kommen dann auch Tausende von Leuten?
Da kommen, ich glaube, das Zelt hat ein Fassungsvermögen von 3.500 Menschen, das geht über drei Wochenenden, ja.
Ach, nur an den Wochenenden aber.
Ja, das ist, also man darf das jetzt nicht mit dem München Oktoberfest vergleichen. Also es ist ein großes Festzelt und da wird dann am Wochenende ein bisschen Party gemacht. Aber es war ein toller Erfolg. Da gab es Kölsch aus so 0,3 Liter Maßkrügen. Die Menschen, ich meine, das ist in Köln keine Kunst, die kamen alle kostümiert. Ja, also die hatten alle entweder ein Dirndl oder eine Lederhose an und ja, es gab eine bayerische Kapelle oder es gibt eine bayerische Kapelle, es gibt aber auch Musikgruppen aus Köln, die auftreten. Highlights sind die Brings, die sind hier in Köln sehr bekannt, die treten da jedes Jahr und jeden Abend auf. Also tolle Geschichte, ja. Das war eins von meinen Events, stimmt.
Und dann Merchandise-Produkte, das klingt jetzt auch sehr breit. Da hast du auch irgendwelche Ideen gesehen, irgendwie, und dann nach Köln importiert, mehr oder weniger.
Ja, ganz genau. Ich komme aus Köln. Was gibt's in Köln? Den Kölner Karneval. Hier gibt's über 100 Karnevalsgesellschaften, also Karnevalsvereine. Und das sieht man dann einem jeweiligen Mitglied auch an, zu welchem Verein es gehört. Also ob es einen blau-weißen Schal anhat oder einen grün-weißen oder einen rot-weißen. Man kriegt das so ein bisschen voneinander oder auseinandergehalten. Aber in Köln feiern trotzdem über 1 Million Menschen Karneval. Und ich habe mir damals überlegt, ich brauche was für die Leute, die nicht im Karneval engagiert sind, und habe dann diesen sogenannten Motto-Schal im Kölner Karneval erfunden. Das ist immer so ein ganz spezielles Wort, aber hier kann man das ruhig so benennen. Also der Motto-Schal ist ein Schal, auf dem steht das jeweilige Karnevalsmotto, was der Kölner Karneval jedes Jahr und darunter, dem er den Karneval feiert, unter dem Motto. Das haben wir auf den Schal drucken lassen, und damit identifizieren sich die Menschen, und so ist der Kölner Motto-Schal entstanden. Das hatte ich dann auch in den anderen Hochburgen in Deutschland, also in Mainz, in Düsseldorf. Ich bin dann, wie ich das halt gemacht habe. Also mein Merchandising-Dasein hat auch sehr viel mit Lizenzen und Ideen zu tun gehabt. Ja, ich habe also immer wieder versucht, das mache ich auch in meinem Geschäft heute, irgendwo mich vom Markt abzuheben. Ja, also einen rot-weißen Schal irgendwo einzukaufen, ja, das war jetzt nicht die große Kunst, ja, und den dann massenweise in den Vertrieb zu bringen, sondern einen Schal zu verkaufen, in dem, ich sag mal, irgendwo eine Geschichte hintersteht, ja. Und bei dem Kölner Motto-Schal war es damals sogar auch so, dass wir nach einer gewissen Zeit einen großen Teil des Erlöses in die Renovierung Kölner Schulen gepackt haben. Ja? Ich habe die Autofahren 2006 zur WM, da kann man sich können sich die meisten sicherlich noch dran erinnern. Die habe ich weiß nicht, ob ich da alleine war, aber ich habe die produzieren lassen, natürlich nicht 2006, sondern schon deutlich früher, und hab die in den Vertrieb oder in den Handel gebracht, und ja, so.
War das die Autofahren, also zur WM, war das dein sozusagen bestes Produkt am Ende, vom Umsatz her?
Nee, das war eins von vielen Produkten, aber nicht das Beste. Also ich habe dann auch durch diese Schals, ja, habe jetzt nicht nur diese Motto-Schals gemacht, sondern ich habe dann auch Hunderte von Gesellschaften oder ich glaube Tausende von Gesellschaften in Deutschland mit Schals beliefert und mit allen möglichen Merchandising-Produkten. Ja, das war, wir hatten zur Zeit der Weltmeisterschaft 2006, wir hatten auch viele Shops, ja, locker über 100 Mitarbeiter. Wir hatten Hallen voll mit Merchandising-Produkten. Das, ich kann mich erinnern, als ich in den 80er oder 90er Jahren oder selbst Anfang 2000 in die Fußballstadien gegangen bin, da standen ja vereinzelte Menschen mit einem Schal. Wenn du heute in ein Fußballstadion gehst, guck mal vor dem Spiel, ne, je nachdem, wenn so ein Club eine Hymne hat, und das haben ja die meisten, dann stehen sie dann da und schwingen so den Schal. Das ganze Stadion ist voll mit diesen Schals. Das heißt, das Produkt, das Merchandising-Produkt, das hat sich schon entwickelt, ne? Und deswegen glaube ich, auch wenn ich nicht in diese Branche gewechselt wäre, also in Armut wäre ich nicht verfallen, sondern wenn man sich überlegt, bei Borussia Dortmund, da stand vor 25 Jahren, da stand ein umgebauter Frittenwagen vorm Stadion und da konntest du ein paar Schals rauskaufen. Wenn du heute vorm Stadion stehst in Dortmund, da steht daneben ein Kaufhaus. Es ist ein regelrechtes Kaufhaus, da brauchst du eine Stunde, anderthalb Stunden, wenn du da durchläufst, um mal dir alles an Produkten anzugucken, was es da heute an Merchandising auch gibt. Denn das war mein Business, ja. Natürlich im Vorfeld auch die Büroartikelfirma, haben auch ganz, ganz viele Kunden gehabt. Und, ja.
Und dann kam Rainer Kallmund.
Dann kam Rainer Kallmund, den ich aber schon viele Jahre zuvor kannte.
Ja. Der war Testimonial, der war Partner.
Ich kenne ihn Kalli schon, habe ich noch als Jugendlicher Fußball gespielt. Also wer kannte Rainer Kallmund nicht, aber wir kannten uns also vom Hallo und guten Tag kannten wir uns schon persönlich. Und ich habe den Kalli wieder kennengelernt oder wieder getroffen, als wir 2004/2005, ich weiß nicht mehr ganz genau, hier in Köln hat ja auch die Weltmeisterschaft stattgefunden. Die Stadt Köln war eine Host, ein Standort, wo auch gespielt wurde. Und der Kalli war NRW-Beauftragter. Und so haben wir uns in diversen Arbeitskreisen immer mal wieder gesehen und sind uns näher gekommen. Und Beim Kali war es dann halt früher oft mit einem Mittagessen oder mit einem Abendessen verbunden, haben viel gequatscht und so hat sich dann eine Nähe entwickelt und irgendwann ist der Rainer Kallmund als Repräsentant in mein Unternehmen eingestiegen. Ich hab ihn als Repräsentant engagiert, ja. Und habe dann auch in der Phase eine Sportsmarketing-Agentur gegründet und die diente dem Thema, dem Zweck, dass wir die Deutsche Sporthochschule vermarktet haben. Also ich habe damals irgendwie schon so, ich war immer fasziniert von der Deutschen Sporthochschule, das weiß ja kaum einer, da meint man, da werden Sportlehrer ausgebildet oder Menschen, die ein bisschen marketingmäßig nachher unterwegs sind, aber es gibt unwahrscheinlich viele interessante wissenschaftliche Institute innerhalb der Deutschen Sporthochschule und die Inhalte daraus, die habe ich mit meiner Agentur, die ist damals noch Sports Total, in die Wirtschaft rausgetragen und natürlich auch Business damit gemacht und Geld damit verdient. Also wenn du auf so mancher Wasserflasche den Tempel der Deutschen Sporthochschule gesehen hast oder siehst, da steht drauf sportwissenschaftlich getestet, dann war das mal unsere Geschichte, so haben wir angefangen. Und darüber hinaus haben wir dann natürlich, weil wir durch die WM 2006 in Deutschland, wir haben das gesamte Thema Public Viewing, also Gastronomie, Fanartikel, alles was dazugehört, haben wir begleitet. Und aus den Erfahrungen heraus war man natürlich auch für die Länder interessant, die dann danach die großen Turniere veranstaltet haben, unter anderem Österreich. Österreich-Schweiz war 2008 die Europameisterschaft und da habe ich einen Beraterauftrag bekommen und das war dann das zweite Geschäftsfeld meiner Sports-Marketing-Agentur.
Immer mit Kalli dann im Schlepptau?
Ja, ich mit Kalli im Schlepptau oder Kalli mit mir im Schlepptau, kannst du sehen, wie du willst. Und dann kam Dirk Hebel, mein langjähriger Mitgesellschafter aus meiner alten Agentur, der schon in dem Business unterwegs war, der kam damals auf mich zu, hat mich um Kontakt zum Kalli gebeten, den hat es dann gegeben und dann hat es ein paar Gespräche gegeben und dann haben wir das Feld Spielerberatung mit unter das Dach von Sports Total gepackt. Kalli hat das ein bisschen begleitet und ein paar Monate nachdem wir damit gestartet sind, rief der Kalli mich an. Kommen wir auf deine Frage zurück. Ich war gerade mit meiner Familie auf Mallorca in Urlaub, gerade 1-2 Tage da. Und der Kalli rief mich an und sagt, ich muss mit dir reden, ich komme jetzt nach Mallorca. Und dann war der auch tatsächlich 3 Tage da. Und diese 3 Tage haben sich nur damit befasst. Und er hat sich auch nur damit beschäftigt, mich zu überreden, Spielerberater zu werden.
Und das war ohne eigene Motivation. Also er war nicht beteiligt, er wollte einfach was Gutes für dich.
Ja. Ja, wirklich. Das ist schwer vermittelbar, aber es ist wirklich wahr. Der Kalli hat seinen Repräsentanten gehalten, über all die Jahre von mir oder von uns bekommen, also von der Firma. Aber der hat nie irgendwie darüber hinaus davon profitiert. Das war auch gar nicht sein Hintergedanke dabei. Der Kalli hat übrigens in seinem gesamten Leben immer so gehandelt, ohne großartig an sich zu denken, sondern vielmehr an die anderen. Wo du mir gerade die Frage stellst, wird mir das klar. Also der Kalli wollte in seinem Leben immer, vor allen Dingen, wenn wir über das Wirtschaftliche sprechen, den Vorteil des anderen. Also da kannst du viel mehr Geld mit verdienen, wie mit deinen Schals und deinem Autofahren und deinem Kopierpapier und deinem Oktoberfest etc. Mach das. Du bist dafür geschaffen und ich bin mir auch sicher, dass du Erfolg damit haben wirst.
Und dann ging's los. Dann hast du, wenn ich das so richtig verstanden habe, auch so als Markteinstieg, so als Sweet Spot, so die damalige Generation der hochbegabten Jungen Fußballer erwischt. Also du hast ja dann irgendwie nicht angefangen mit bekannten Namen, sondern damals war das dann so eine Generation, die waren damals so 19, 20. Man kannte die nicht, aber das war so ein sehr guter Jahrgang. Benjamin Höwe, das war, glaube ich, einer davon. War das so denn der Sweet Spot, der dir geholfen hat zu finden und zu sagen, okay, hier tut sich was im deutschen Fußball, hier kommen ganz viele talentierte junge Leute, geh auf die drauf?
Zwei Sachen. Also 2007, als ich in diese Branche eingestiegen bin, 2 ganz große Unterschiede zu heute. Der eine Unterschied ist, genau wie du es beschreibst, es gab schon noch einen größeren Pool an talentierten Spielern. Das zweite, aber der viel entscheidendere Grund ist, es gab nicht so viele Spielerberater wie heute. Also der Kuchen wurde anders aufgeteilt. Heute gibt es ja mehr Spielerberater als Profifußballer. Also meine Geschichte, die so manch einer auch als Märchen beschreibt, die ist heute, ich will das nicht ausschließen, dass es gar nicht geht, aber auf jeden Fall nur noch ganz, ganz schwer zu wiederholen. Also heute nochmal in dieses Geschäft einzusteigen, bei der Masse an Beratern. Und auf der anderen Seite aber muss man, wir sind gerade in einer Phase, wo es nicht mehr ganz so viele Talente gibt, deutsche Talente gibt, wie das vor 15 Jahren der Fall war. Aber das sind Intervalle. Das kann sich auch in 3-4 Jahren wieder ändern. Das war auch in den Jahren immer so. Ich habe das Glück gehabt, dass ich zu einer Zeit in dieses Geschäft eingestiegen bin, als da draußen viele 17-, 18-jährige, hochtalentierte Jungs noch ohne Berater rumliefen.
Und das war dann also auch das Ticket, direkt irgendwie an dann später große Namen ranzukommen. Also du hast es dann ja, glaube ich, relativ früh, Hürwitz, Marcel Risse war, glaube ich, auch einer ganz...
Nein, nimm mal das Beispiel Benedikt Hürwitz. Marcel Risse war mein erster Spieler. Aber nimm mal das Beispiel Benedikt Hürwitz. Das darf man sich ja nicht so vorstellen, dass der Benedikt Hürwitz mit seiner Familie auf mich gewartet hat. Ja, sondern da gab es mit Sicherheit auch eine ganze Menge andere Berater, die daran interessiert waren, mit der Familie zusammenzuarbeiten. Aber das war alles noch ein Stück weit überschaubarer. Und vor allen Dingen, das ist der entscheidende Punkt, der Benedikt Höwe, das war 18 Jahre alt, als wir begonnen haben, zusammen zu arbeiten. Das ist ja heute gar nicht mehr denkbar. Heute werden die Jungs ja schon angesprochen mit 13, 14, was es bei mir nicht gibt. Ja, sondern wir haben ein Mindestalter, das ist 16. Bei einem absoluten Ausnahmetalent kann man auch schon mit den Eltern schon mal telefonieren, wenn der Junge 15 ist. Aber ich halte überhaupt nichts davon, mit einem 13-Jährigen in das Büro eines Sportdirektors einzumarschieren und sagen so, ich bin jetzt hier der Berater. Das muss auch untersagt werden.
Wie ist denn das dann trotzdem, dass man sowas anfängt? Also ich meine, bei vielen Firmengründungen kann ich mir vorstellen, man macht mal eine Website und dann geht das so langsam los oder man kauft mal irgendwie Schals ein und sieht das, aber bei so einem, da geht es um eine Person. Du musst irgendwie, du kennst den Markt, hast den Kalle, du bist als Berater, hast Ahnung von Fußball und ne, kennst die Branche so ein bisschen aus der Ferne oder von drumherum, aber nicht selber, warst noch kein Berater zu der Zeit. Und dann sprichst du den an. Also aus dem Nichts oder gab es eine Intro, da gibt dir jemand die Telefonnummer und sagt, Mensch, hier, ich kenne den Volker, der versucht gerade loszulegen, reden wir mit dem oder wie geht das so?
Also, ich erkläre es dir mal. Das sind mehrere Hürden, die du überspringen musst, bevor du dann mit einem Spieler wirklich zusammenarbeitest. Als erstes musst du mal wissen, da gibt es jemanden, der spielt gut Fußball. Ja? Das heißt, das nennt man Scouten. Das tun aber viele. Spielt so ein B-Jugendlicher oder ein A-Jugendlicher, von mir aus von Bayer Leverkusen oder von Schalke 04, um mal bei dem Beispiel zu bleiben, der spielt da sonntags morgens um 11 Uhr. Und dann gehen wir davon aus, von den 200 Zuschauern waren es früher 20 und heute sind es von 200 Zuschauern 100, die da Berater oder Scout sind. Ja, so. Das heißt, da muss man jetzt nicht Jesus für sein, um einen 18-jährigen Benedikt Höwe das daraus zu scouten. Das, wenn du ein bisschen Ahnung vom Fußball hast, siehst du das. So. Jetzt kommt die zweite Hürde. Ja, du musst irgendwie eine Telefonnummer von dem Jungen oder von den Eltern. Bei mir war es immer so, dass ich ganz gerne mit den Eltern gesprochen habe oder das Erstgespräch mit den Eltern geführt habe. Musst du rauskriegen. Dann musst du den ans Telefon kriegen. In dem Telefonat musst du so gut sein, dass du einen Termin bekommst. Das wollen ja alle anderen auch. Ja, und wenn du den Termin hast, dann musst du immer wissen, du wirst nicht der Einzige sein, der, ich sag mal, nenn es wie ein Pitch oder so, der hier die Möglichkeit bekommt, sich vorzustellen, als Person oder als Unternehmen, mit seinem Konzept, mit seiner Philosophie, mit seinen Gedanken, mit allem, was dazugehört. Ja, dann musst du am Tisch gut sein. Dann musst du den Spieler und dann gerade bei jungen Spielern vor allen Dingen die Familie, weil die tragen ja dann auch oft noch die Verantwortung. Und haben wir doch ehrlich sein, auf wen hört denn so ein 17-, 18-jähriger Junge, wenn es normal läuft, auf die Eltern? Das ist ja auch richtig so. Ja, viel mehr Lebenserfahrung, haben viel, viel besseres Gefühl für so eine Situation. Also du musst auf jeden Fall dieses Kollektiv Familie überzeugen. Und dann hast du, wenn du dann, ich sag mal, nach so einem Termin wieder nach Hause fährst, diese 3-4 Hürden, für die ich gerade beschrieben habe, die hast du gesprungen, aber das heißt ja immer noch nicht, dass du dann die Zusage kriegst. Sondern wenn du die dann kriegst, ja, dann fängt das Arbeiten erst an. Aber vorher, das will ich mal beschreiben, wie schwer das überhaupt ist, so einen Spieler für sich zu generieren. Das ist ein total brutaler Wettbewerb.
Aber ich meine, gerade am Anfang, wenn man jetzt noch nichts an Referenz hat, heute läufst du in einen Termin rein und alle wissen, oder du kannst ja auch schnell sagen, ich habe hier die paar der größten Namen aus dem Business, das ist natürlich ein Riesenvorteil. Aber damals hattest du ja noch keine Referenz in dem Sinne. Was waren dann so die entscheidenden Sätze? Was glaubst du in dem Pitch damals mit der Hürwitz-Familie? Was glaubst du, hat die überzeugt?
Da bin ich ehrlich. Mit Sicherheit war es kein Nachteil in dem Telefonat. Und wie gesagt, musstest ja erstmal das Telefonat führen können. Aber wenn du in dem Telefonat 2007, 2008 war das schon noch so, da war der Kalli noch ziemlich, naja, es war noch nicht so lange her, ist 2004 ausgeschieden bei Leverkusen, war 27 Jahre lang. dort in einer sehr entscheidenden Funktion und hat dieses Geschäft Fußball auch ja mitgeprägt, muss man schon fast sagen, und ist vielen Menschen noch im Kopf geblieben. Und ich glaube, bei Vater Höwe, das war es tatsächlich so, dass ich davon erzählt habe, dass ich Rainer Kallmund als eine Art Begleiter, Berater mit an meiner Seite habe. Ich glaube, das war mit Sicherheit kein nachteiliges Argument. Aber das alleine reicht natürlich nicht, ne? Weil der Kalle, der ist dann bei diesen Terminen zumindest bei den Erstgesprächen nicht dabei gewesen. Wenn der Spieler dann mal bei uns war oder wenn sich das schon in die Richtung entwickelt hat, dann kam der Kalle auch mal dazu und hat mal Hallo gesagt. Im Fall Höwe, das war das so. Aber ganz, ganz selten. Mir wird diese Frage sehr oft gestellt, wie hast du es denn geschafft damals, ne, da hast du schon recht, ich war nie Profifußballer, also ich war in dieser Fußballszene überhaupt nicht bekannt. Mein Name, man kannte mich einfach nicht. Und ja, aber wie viele Menschen da draußen machen Vertrieb oder ja, nennst du Vertrieb, versuchen an einen Kunden, ich sag das jetzt mal ganz platt, versuchen an einen Kunden zu kommen und befinden sich in einem extremen Wettbewerb. Ja, warum gibt's da erfolgreiche und weniger erfolgreiche? Das hat mit Komponenten zu tun, die meiner Meinung nach mit Fleiß beginnen. Danach kommt Empathie. Ja, du brauchst so einen ganz gewissen Werkzeugkasten, um im Vertrieb erfolgreich zu sein. Kannst du übrigens auch nicht lernen. Das hast du oder das hast du nicht. Das ist ganz klar meine Einstellung. Also ich bin in einem wettbewerbsintensiven Branche erfolgreich geworden. Und warum das der Fall ist, ja, ich beschreibe das immer mit genau diesen Eigenschaften, die ich eben genannt habe. Aber genauso gibt es da draußen in vielen, vielen anderen Branchen Menschen, die werden wissen, wovon ich spreche. Ja, viele, viele Unternehmer können das so ein bisschen nachvollziehen. Das ist der Grund, warum es Erfolgreiche gibt und weniger Erfolgreiche gibt. Ja.
Wie sind denn da die Mechaniken? Also wenn man einen Spieler dann sozusagen bekommt, wenn er unterschreibt, wenn er sozusagen dein Mandant wird, dann verdient man als Berater, zumindest nach außen ist es immer so die pauschale Aussage, 10% an dessen Jahresgehalt bekommt man dann vom Verein on top, wohlgemerkt, als für seine Beratungsleistung, das ermöglicht einem dann der Spieler. Also der zahlt sich selber, sondern es ermöglicht einem der dann, dass der Verein das dann bezahlen muss. Das ist sozusagen das ganz einfache Konstrukt.
Außer dass ich nichts unterschreiben lasse. Also ich habe keine Verträge mit meinen Spielern, das mache ich nicht. Und ansonsten ist das richtig erklärt. Wir verdienen in der Regel 10% vom Jahresgehalt eines Spielers, dass der Verein, ich sag mal, mit in seinem Budget hat und dem Spielerberater dann mit on top bezahlt, wie es übrigens in vielen anderen Branchen auch ist. Ich habe gerade vergangenen Freitag mich mit jemandem unterhalten aus der Showbranche und habe sogar noch einen Mund aufgewacht, als man mir sagte, ja, bei uns in der Branche kriegen die Agenten 20%. Ja? In Amerika zum Beispiel verdienen die Sportagenten deutlich mehr Geld als wir. Ich will es jetzt hier gar nicht rechtfertigen. Ich verdiene sehr viel Geld, genug Geld. Aber ich will es trotzdem nochmal relativieren. Ja? Man meint immer, dass der Spielerberater im Fußball, der bekommt Geld dafür, dass er, ich sag mal, ein Geschäft begleitet, eine Vermittlung durchführt. Ja, ja, das ist in ganz, ganz vielen Branchen auch so. Ja? Nur bei uns wird es halt gerne und häufiger diskutiert.
Und die zweite Komponente, die manchmal kommt, ist bei den Transfer selber. Also wenn dann ein Transfer gemacht wird, dass man dann in Ablösesummen oder auch gerade wenn es keine Ablösesumme gibt, dann gibt es ja trotzdem irgendeine Art Handgeld, dass man da noch die Chance hat, auch noch mitzuverdienen.
Ne? Gibt's auch, ja. Es gibt Transferbeteiligungen, es gibt Signing-Fees, das gibt alles. Das gibt's für Spieler und das gibt's auch für Berater. Das kommt immer drauf an, in welcher Position befindest du dich bei einem solchen Wechsel. Ja, das ist, der Preis wird immer bestimmt, das war schon im Mittelalter so, ja, ein Preis richtet sich immer nach Angebot und Nachfrage. Und wenn du mit einem Spieler in einer sehr guten Vertragskonstellation bist und den wollen dann auch noch gerade drei andere Vereine haben, dann hast du natürlich eine gute Verhandlungsposition. Auch das gibt es in ganz, ganz vielen anderen Bereichen auch.
Was ist denn sozusagen das durchschnittliche, also in Digitalbusiness rechnet man immer so in, was es kostet, einen Kunden zu gewinnen und dann, was man mit dem Kunden über seine Haltbarkeit verdienen kann, also so der durchschnittliche Kundenwert. Was ist denn so ein Spieler eigentlich in Deutschland, wenn man sagt, das ist ein Bundesligaspiel, was hat der für einen...
Kannst du nicht pauschalisieren. Also das hat natürlich was mit der Leistung des Spielers zu tun, ja, mit dem Marktwert eines Spielers, ja, und vor allen Dingen auch mit Momentum zu tun. Es gibt Spieler, die ich in den letzten 15 Jahren beraten habe, die sind vielleicht den meisten deiner Zuhörer gar nicht bekannt, mit denen haben wir aber sehr gutes Geld verdient.
Heißt dann, wir reden über 5 Millionen, 10 Millionen, sowas? Sehr gut.
Du kannst das nicht pauschalisieren. Das kommt ja aufs Jahresgehalt von dem Spieler und auf den Marktwert an. Aber im Verhältnis, das will ich gerade erklären, gibt es Spieler, die der Öffentlichkeit gar nicht so bekannt sind. Natürlich im Fußballbusiness sind die bekannt, ja. Aber so, ich sage jetzt mal durchschnittliche Bundesligaspieler, mit denen wir sehr gutes Geld verdient haben, weil wir halt das Momentum und gar nicht so bewusst abgepasst haben, sondern das waren dann so in ich gebe dir mal ein Beispiel. Wenn ein Spieler ambivalent in seinen Leistungen ist. Also du hast einen Spieler, der ist während seiner, und das bitte, bitte nicht falsch verstehen, sowas wird nicht manipuliert, ja, der ist während seiner Vertragslaufzeit ein durchschnittlicher Spieler. Und komischerweise, desto näher das dem Vertragsende zugeht, ja, poppt er auf einmal auf und performt und spielt ein Riesenjahr, ja. Dann hast du mit diesem Spieler, der ja eigentlich so als durchschnittlicher Bundesligaspieler gilt, auf einmal eine Verhandlungsposition. Ja, der hat ein gutes Jahr, der hat nur noch eine kurze Vertragslaufzeit und zwei, drei andere Vereine werden auf den aufmerksam. Dann hast du natürlich, was diesen Spieler betrifft, eine sehr gute Verhandlungsposition. Gibt natürlich auch die andere Seite der Medaille. Und das vergisst man in meiner Branche sehr oft. Wir haben sehr wohl auch Spieler. Und die hat jeder Berater. Ja, da bist du am Ende einer Transferperiode froh, wenn du überhaupt noch einen Verein für den bekommen hast. Ein Thema, was sich übrigens durch Corona jetzt noch vermehren wird. Wir werden in Zukunft deutlich mehr arbeitslose Spieler haben als zuvor, die Jahre. Das wird kommen. Die Schere, die geht auseinander. Diese absoluten Topspieler, die werden immer einen Markt haben. Aber der Durchschnittsspieler, und das werden in den nächsten ein, zwei Jahren, ich will jetzt keine Panik machen, das werden nicht wenig sein, die werden, oder von denen wird es in Zukunft mehr Arbeitslose geben.
Weil die Vereine sich einfach nicht mehr leisten wollen, so einen großen Kader zu haben.
Das zum Beispiel, ja, weil wir immer mehr verinternationalisieren. Also es kommen immer mehr Spieler aus dem Ausland dazu. Wobei ich ja auch Spieler aus dem Ausland berate. Ja, es ist nicht so, dass ich jetzt nur deutsche Spieler begleite. Schwerpunkt unseres Portfolios ist deutsch. Aber wir haben, das ist auch in der heutigen Zeit ein Muss, dass man überregional schaut und scoutet und guckt, dass man dann, ich sag mal, auf den anderen Märkten den einen oder anderen Spieler oder den einen oder anderen Transfer generiert.
Unseren Partner Shopify muss ich niemandem mehr erklären. Wer E-Commerce sagt, der sagt häufig auch Shopify. Aber es gibt was Neues und darauf möchte ich euch gerne hinweisen. Und zwar insbesondere für diejenigen, die hier zuhören und die schon Shopify im Einsatz haben. Vielleicht kennt ihr die Möglichkeiten von Checkout Extensibility noch nicht. Wir setzen selber auch bei OMR Shopify ein, aber ich kannte auch Checkout Extensibility nicht. Es geht dabei darum, eure Checkout-Vorgänge, wie der Name schon sagt, zu personalisieren, zu optimieren. 14 neue APIs kann man da nutzen. Es gibt verschiedenste UI-Komponenten, die man aktivieren kann, die man einsetzen kann, um einfach dort besser zu werden. Und wer also Nutzer oder Nutzerin ist und genauer verstehen möchte, was es mit diesem Checkout Extensibility, mit diesem möglichen Umsatzwachstum, das man daraus generieren kann, auf sich hat, der findet Informationen zum einen unter shopify.de/editionsdigest, also Editionsdigest, ein Wort, shopify.de/editionsdigest. Dort steht ausführlich alles aufgeschrieben, inklusive Umsetzungstipps. Den Link gibt es übrigens auch hier in den Shownotes zum Podcast. Oder ihr trefft die Menschen hinter Shopify bei uns am 7. und 8. Mai auf dem OMR-Festival und sprecht sie dort an, und zwar gerne auf Unternehmens- als auch auf Einzelhandelslösungen. Behaltet im Kopf, unter Checkout Extensibility gibt es ganz viele große neue Möglichkeiten, besser zu werden. Also alle Infos unter shopify.de/editionsdigest, in den Shownotes verlinkt, oder bei uns am 7. und 8. Mai auf dem Festival.
Zurück zum Podcast. Trotzdem jetzt mal als unternehmerische Frage, mit diesem Geschäftsmodell, wie groß ist denn deine Firma aktuell? Also ich meine, wenn man hier reinkommt, das ist schon sehr imposant. Wir sitzen jetzt hier gerade, gucken direkt auf den Rhein. Also ist eine Agentur am Ende, ist ein Agenturmodell logischerweise. Du hast Größenordnung 25, 30 Leute, die hier arbeiten, und Jahresumsatz, schätze ich, dann ist irgendwie so 15, 20 Millionen.
Der interessiert dich, ne?
Natürlich.
Also, wir sind mit 24 Mitarbeitern und betreuen zurzeit knapp 80 Spieler. Ich habe, als ich damals angefangen habe, also auch in dieses Geschäft einzusteigen, eben ja schon gesagt, ich wollte immer schauen, dass ich mich vom Markt absetze. Als ich angefangen habe, gab es so diesen klassischen Spielerberater, wie es den heute auch noch sehr oft gibt. Telefon am Ohr, vielleicht noch irgendwo so eine Halbtagskraft sitzen, ja, trifft sich dann mit seinen Spielern und mit Clubs in irgendwelchen Hotels oder Restaurants, hat irgendwo auch ein kleines Büro. Das war so der Klassiker, ja. Und wie gesagt, da gibt's heute auch noch eine ganze Menge von. Ich habe direkt gesagt, wenn will ich das als Unternehmen aufgebaut haben? Ich will mich von diesem Markt absetzen. Das ist auch mit ein Grund, warum wir über so viele Jahre erfolgreich waren. Ja, was heißt ein Unternehmen? Ja, ein Unternehmen heißt, ich unterteile dieses Geschäft des Spielerberaters immer in zwei Säulen. Das eine ist das Kerngeschäft. Das Kerngeschäft ist, Fußballspieler in marktgerechte, zeitgerechte und leistungsgerechte Arbeitsverträge zu vermitteln. Am besten auch dann noch, oder ich sag mal, mit dem Zusatz, dass die zur richtigen Zeit am richtigen Ort glücklich Fußball spielen. Dann hast du alles richtig gemacht. So. Das andere, das ist so diese Peripherie. Das sind die Dienstleistungen, die wir erbringen. Ja, Dienstleistungen, was heißt es? Wir versuchen dem Spieler natürlich möglichst viel abzunehmen, dass er sich auf seinen Job konzentrieren kann, aufs Fußballspielen. Und wir versuchen den natürlich auch mit unseren Möglichkeiten besser zu machen. Denn desto besser der ist, wird jetzt so mancher sagen, verdient der Struth ja auch mehr Geld. Ja, hat er recht, ganz genau. Also, wie kann man das machen? Das kann man machen, indem man einen Apparat hat, in dem Videoanalysen erstellt werden. Also wir sprechen mit dem Spieler über seine Spielszenen, wir schneiden das. Wir haben einen Innendienst, da gibt es 3 Mitarbeiter, die, ob es der Reifenwechsel jetzt im Winter geht, das wieder los, ob es der Reifenwechsel ist, ob es der Wohnungsumzug ist, ob es der Behördengang ist, ob es egal was ist, die Urlaubsreise buchen etc. Das wird von meinen Leuten im Innendienst begleitet. Wir haben einen Ernährungsberater, ja, der mit dem Spieler analysiert und nicht einfach nur ja weniger Nudeln essen und nicht so viele Brötchen, sondern wirklich über Blutergebnisse, die über einen Arzt eingeholt werden, Ernährungsanalysen macht. Wir haben ein großes Netzwerk an Ärzten, an Physiotherapeuten. Wir haben Leute bei uns beschäftigt, die sich um diesen ganzen Social Media Thema kümmern. Wir haben einen Pressesprecher, einen Steuerberater, Anwälte, all das, was dazugehört, um ein Unternehmen so in unserem Bereich aufzustellen, dass alles abgedeckt ist, was ein Spieler irgendwann mal brauchen kann. Was er davon nutzt, das muss er dann am Ende der Tage selber entscheiden. Also ich gehe jetzt nicht hin und laufe einem Spieler mit dem Kochlöffel hinterher, wenn er sich nicht mit unserem Ernährungsberater trifft. Die meisten machen das von sich aus. Oder ich kann noch keinen Spieler dazu zwingen mit unserem Mental Coach. Ja, wir haben bei uns im Haus, das kann man ja auch beim Namen nennen, das ist die Frau von Friedhelm Funkel, auch nicht ganz so unbekannt, die leitet unsere Stiftung. Aber die ist auch im Mentalcoaching für uns tätig. Und auch da kann ich einen Spieler nicht zu zwingen. Ich möchte einfach nur möglichst viele Angebote haben, die ich den Spielern geben kann. Was sie davon nutzen, wie gesagt, müssen sie selber entscheiden. Aber so ungefähr musst du das vorstellen. So ist diese Unternehmung hier aufgebaut. Und dann natürlich mit ganz vielen Jungs, die draußen rumlaufen und scouten. Das ist das, was ich eben erklärt habe. Wir müssen natürlich wissen, wann läuft da irgendwo wieder ein neues Talent rum. Da müssen wir dabei sein. Denn das ist auch ein Aspekt, der in unserem Geschäft ganz wichtig ist, ist Schnelligkeit, Geschwindigkeit. Hier geht's wirklich nach Geschwindigkeit. Und da liebe ich mir immer den Spruch vom Kalli, die Schnellen fressen die Langsamen, nicht die Großen, die Kleinen. Auch wenn man großer sind. Also schnell und groß ist natürlich das Beste, was dir passieren kann.
Ne? Aber ich meine, ich würde jetzt nicht so hart nachfragen, wenn es nicht in deinem Buch angedeutet würde oder auch genannt würde. Also Umsatzzahlen gibt's schon. Also gibt's schon eine raus.
Zahlen, Umsatzzahlen?
Ja.
Also wir setzen, das kann man ja auch verfolgen. Ne? Deswegen, ich erzähle jetzt hier keine Geheimnisse.
Ja, genau.
Man kann das auch verfolgen, aber wir machen schon Umsätze im zweistelligen Millionenbereich, ja.
Genau. Also im Buch, glaube ich, stand sowas um die Größenordnung 20 Millionen drin.
Lässt aber nicht los. Die Jahre gab es auch, das ist dann aber auch schon ein fettes Jahr, ne? Also das, okay. Das muss man ganz klar sagen. Also 20 Millionen Umsatz mit Provisionen zu machen, ist ein fettes Jahr. Ich möchte jetzt hier nicht auf die Tränendrüse drücken, aber ich habe es ja gerade erklärt, so ein Unternehmen kostet natürlich auch Geld. Du hast natürlich auch jedes Jahr mehrere Millionen an fixen Kosten hier drin, ne?
Klar, also kann man ja
raus. Ich beschäftige gute Leute. Und die Leute, die in vielen Bereichen besser sind als ich. Und deswegen verdienen die auch gutes Geld hier.
Und also ich meine es auch gar nicht im Sinne von Vorwurf oder gierig, weil eine Sache, die auch im Buch drinsteht, die ich überraschend fand, in der Startup-Welt kennt man Gründer, die versuchen nach ein paar Jahren die Firma zu verkaufen. Und das hattest du auch als Angebot, die Firma zu verkaufen vor ein paar Jahren. Ich glaube, auch da hast du gesagt, irgendwie hättest du deutlich mehr bekommen können als im Buch meine ich mich zu erinnern, irgendwie 50, 60 Millionen wurden dir geboten für die Agentur. Mhm. Hast du nicht gemacht.
Genau, weil es einfach, ich verdiene ja gutes Geld in diesem Geschäft, ja, und wenn man, Kalli sagt immer, wenn man schön die Bleischuhe anbehält und nicht den Boden unter den Füßen verliert, und ja, einfach genauso weitermacht und versucht vielleicht auch noch ein bisschen besser zu werden, dann kann man in diesem Geschäft schon genug Geld verdienen. Weil wenn du an so einen Investor verkaufst, dann will der ja zumindest in meinem Gewerbe eins. Der will ja, dass ich dabei bleibe mit meinen Leuten. Ja, und dafür brauche ich nichts zu verkaufen. Also, ne, also das ist in unserem Geschäft ein bisschen anders wie bei so manchem Startup oder bei so manchem Gründer, der ein Patent oder ein Produkt oder was weiß ich, ne, verkauft. Hier ist es ja was anderes. Bei uns, wenn du dieses Unternehmen an einen Investor verkaufst, dann kann und muss dieser Investor darauf bestehen, dass die Crew, also das Team um mich rum, mit an Bord bleibt. Ja, und dann brauche ich ja nichts zu verkaufen. Verkaufen würde ich dann, wenn ich sage, ja, und jetzt kann ich mich irgendwo schön mit dem Strohhut irgendwo an Strand legen und aber selbst das würde ich auch nicht wollen, sondern ich will mein eigener Herr bleiben und ich möchte auch in diesem Geschäft noch ein paar Jahre unterwegs sein und ja.
Kann man eigentlich in dem Geschäft internationalisieren? Also ich habe dir ja schon im Vorgespräch gesagt, eine Sache, die mich wundert, ist, dass das noch nicht der Fall ist. Das ist aber falsch. Du hast also auch internationale Mandanten am Ende im Portfolio. Natürlich Kunden im Sinne von Vereinen sowieso. Ich meine, dein wahrscheinlich wertvollster Spieler, Toni Kroos, spielt bei Madrid, irgendwie Timo Werner in London und so. Also insofern, das ist schon klar. Aber auch, sagen wir mal, ausländische Spieler, ist das schwierig?
Das ist schwieriger. Andere Sprachen, andere Kulturen. Auch da gibt es den Markt des Spielerberaters. Und ich glaube schon, dass es sehr viel damit zu tun hat, ob, also ich habe es ja eben beschrieben, also gehen wir nochmal in den Bereich rein, du hast jetzt die Telefonnummer bekommen, du hast mit einem Familienangehörigen, du hast es geschafft, einen Termin zu bekommen und dann sitzt du dann mit dieser Familie am Tisch. So, und jetzt sind das Franzosen. Da fängt es ja schon mal mit der Sprache an. Ich habe eine Mitarbeiterin bei mir, die Raquel Rosa, die spricht 6 Sprachen. Das ist natürlich ein Riesenvorteil, wenn du dann einen Menschen mit an deiner Seite hast, der so viele Sprachen spricht. Aber nichtsdestotrotz spreche ich ja nicht die Muttersprache. Und ich bin ja dann für den Spieler die Bezugsperson. Das hat in vielen, vielen Fällen hat das aufgrund, ja, es hat gereicht. Also die Gespräche waren dann doch so gut, dass man gesagt hat, nein, mit der Dolmetscherin, die dann, ich sage, nehmen wir jetzt mal das Beispiel Opa Meccano, die Eltern und
der Franzose ist, ne?
Und ja, auch bei dir Franzose ist, ne? Genau, die Eltern und Raquel Rosa, die kannten sich schon aus Leipziger Zeiten, das war natürlich schon nochmal eine zusätzliche Verbindung, die Sprache ist etwas ganz, ganz Wichtiges, aber es gibt das Thema Kultur, es gibt das Thema Tradition und du brauchst ja, wenn du es schaffst, an so einen Tisch zu kommen, brauchst du eins, du musst ein Vertrauensverhältnis schaffen. Und das ist natürlich, wenn du die Muttersprache von so einem Spieler sprichst, ist es schon ein Stück weit einfacher, als wenn du sie nicht sprichst. Ja, aber nichtsdestotrotz haben wir einige Spieler, das ist ja nicht nur Dayo Upamecano, ist ja, wir betreuen Amadou Haidara, aus der spielt gerade in Leipzig, der Junge. Wir haben einen Spieler bei Red Bull Salzburg mit Kamara. Wir haben auch österreichische Spieler. Wir haben Schweizer Spieler. Also wir gucken schon, dass wir schon seit Jahren internationalisieren, ja. Also.
Was sind denn die Erfolgsfaktoren, noch anders gefragt, von so diesen europäischen Legenden? Also wenn man so als Fußballfan drauf guckt, dann gibt's halt immer so ein paar Namen, die immer fallen, wenn das ganz große Geld aufgerufen wird. Da gibt's diesen Pini Zahivi heißt der, glaube ich, ne, der dann irgendwie kommt, oder Mino Raiola. Seit Jahren lese ich Sportpresse und denke mal, okay, jetzt geht's ans Geld. Und auf einmal sind wieder diese Typen am Tisch. Was haben die? Außer, dass sie viele Sprachen sprechen können.
Das musst du die Jungs fragen, die sich von denen betreuen lassen. Die haben ein jahrelanges Netzwerk. Ich würde mich aber jetzt ungerne, ich hoffe, das kommt jetzt nicht zu borniert drüber, kleiner machen als so mancher Name, den du da gerade gesagt hast. Zweifelsohne ist Mino Raiola aktuell in Europa, glaube ich, der größte Berater, weil er einfach in den letzten 3-4 Jahren die größten Transfers gemacht hat und natürlich auch mit Transfers aufgefallen ist, in denen er wiederum gut partizipiert hat. Ja, also die Geschichte mit Pogba, damals von Juventus Turin zu Manchester United gewechselt, und die Gerüchteküche war irgendwo zwischen 20 und 30 Millionen Euro, die Mino Raiola da mit abgegriffen hat. Ja, aber das ist schwer vermittelbar, das Thema. Zweifelsohne ist das schwer vermittelbar. Aber dieser Spieler ist irgendwann mal zu Juventus Turin gewechselt. Und zwar ist der ablösefrei dahin gewechselt. Und den wollten zu diesem Zeitpunkt ganz, ganz viele Clubs haben. Und dann, dass dann in dieser Phase der Berater sagt, okay, der kommt zu euch, so soll sich hier entwickeln. Aber wenn dir dann irgendwann mal ganz, ganz viel Geld wert ist und zu einem großen englischen Club verkauft wird, wie das ja dann der Fall war, oder überhaupt zu einem großen Club verkauft wird, dann möchte ich daran partizipieren. Der Mann ist Unternehmer, das ist ihm sein gutes Recht, wenn der Markt das hergibt. Ich kann nur hoffen, dass der Spieler an diesem Transfer auch partizipiert hat, weil das ist das Wichtige. Ja, das ist bei mir eine Bedingung. Also ich kann nicht an so einem Transfer Geld verdienen, wenn der Spieler kein Geld daran verdient. Das geht nicht. Also deswegen hoffe ich mal, und da gehe ich aber auch von aus, dass der Spieler auch gut dran partizipiert hat. So, jetzt kommt dieser Spieler Pogba zu Juventus Turin und wechselt 2 oder 3 Jahre später zu Manchester United für, ich glaube, 100 Millionen Euro. Und dass dann der Spieler und der Berater da 20-30% von der Provision, von der Transfersumme mit generieren, das ist schwer vermittelbar und ist sehr, sehr viel Geld. Aber unternehmerisch betrachtet, total normal. Nur weil es halt der Fußball ist, ja, nur weil es halt der Fußball ist, hat das natürlich dann wieder ein ganz besonderes Geschmäckle. Man muss diese Geschichte immer von 2 Seiten betrachten. Aber nichtsdestotrotz weiß ich, dass aus unserem Geschäft heraus, gerade wenn es um solche Beträge gibt, viele, viele Emotionen entstehen. Und ich habe es auch aufgegeben, mich dagegen zu wehren. Das kannst du nicht. Und wie gesagt, es ist natürlich auch für den Otto normal schwer nachvollziehbar. Nur nochmal, das ist mir nochmal wichtig, wenn ich jetzt diesen Transfer Pogba von Juventus Turin zu Manchester United nehme, da geht ein französischer Spieler, der wechselt von einem italienischen Club zu einem englischen Club. Und weißt du, wo du am meisten drüber gesprochen wurde, über diesen Transfer?
In Deutschland.
Ja, ganz klar. Immer wieder.
Es ist ja, also das wollte ich als nächste Frage eigentlich stellen. Ärgert es dich auch so ein bisschen, dass wenn man nach USA guckt, da finde ich es gerade ganz auffällig, da sind auf einmal Superagenten oder Spielagenten selber Stars. Also gerade in die Adele, diese Musikerin, Sängerin, deren Freund ist jetzt irgendwie sozusagen Rich Paul, auch so ein super Agent, geht gerade durch die Presse, der ist eine Glamour-Figur geworden. Jay-Z, der Hip-Hop-Star, ist jetzt auch mit einer Sportagentur sozusagen unterwegs. Es gibt dann Rich Kleiman, so ein Typ, der den Kevin Durant berät, also ein Basketballer, der da auch mittlerweile seine eigene Brand geworden ist. Und das sind schon so fast in der Szene gefeierte Leute. Ärgert dich das, dass in den USA das so mittlerweile so ein Standing bekommt und hier in Deutschland nach wie vor so ein bisschen das Image des schäbigen Kinderhändlers, so?
Des Paten, ja. Kinderhändler, hab's ja gerade erklärt. Also ja, ich habe noch nie in dieser Zeit mit einem Kind zusammengearbeitet.
Okay, aber ich meine,
wobei auch 16-, 17-Jährige irgendwo noch Kinder sind, aber jetzt mal mal erklärt. Nee, das ärgert mich nicht. Und es ist auch, muss man ganz klar sagen, mittlerweile auch hier so, dass ich viel, viel Akzeptanz erfahre. Ja, auch jetzt gerade, als ich jetzt in den letzten Wochen das Buch oder als das Buch vor 4 Wochen rauskam oder vor 5 Wochen, ich habe unwahrscheinlich viel Zuspruch erfahren. Es gibt ganz, ganz viele Menschen, die sagen, ey, findest du das eine geile Story, die du da hingelegt hast? Ja, das kommst aus einfachen Verhältnissen und hast dann auch in diesem Geschäft, warst du sehr erfolgreich unterwegs, bist es bis heute. Und ich erkläre das ja auch alles ein wenig in meinem Buch. Ich kriege also auch hier in unserer Gesellschaft sehr, sehr viel Zuspruch. Das muss man mal ganz klar sagen. Wir haben halt eine andere Mentalität. Der Deutsche hat eine andere Mentalität als der Ami. Der Ami, da bist du ganz klar, wie du es beschreibst, da bist du ein Popstar. Ich meine, es gab vor vielen Jahren mal einen Film, der sich, vielleicht kannst du dich erinnern, Jerry Maguire.
Ja, absolut, Tom Cruise.
Das war von Tom Cruise gespielt. Da spielt er den Agenten eines Footballers. Ja. Und das war in 5 Oscars, das war in Amerika ein Märchen, ja. Und auch, ich glaube, auch meine Geschichte würde da nochmal anders bewertet werden und ein wenig euphorischer kommentiert werden und darüber berichtet werden. Aber ich bin nun mal Deutscher, ich bin auch froh, Deutscher zu sein. Und ich lebe hier und die Menschen sind halt hier anders und hier ist alles ein bisschen kritischer und das Glas ist öfters halb leer als halb voll und ja, von daher, also ärgern ist
aber in den USA wärst du ein Popstar.
Das mag sein, ja.
Das ist schon eigentlich verrückt, darüber nachzudenken, oder? Berätst du deine Spieler dann auch bei, sagen wir mal, Investments? Also die verdienen jetzt ja nun sehr viel Geld, du siehst das eh, was die verdienen, bist super eng dran. Jetzt machen die ja was mit dem Geld, also auch Anlage. Bist du da auch dann Ansprechpartner? Nee, oder?
Also gut, dass du die Frage stellst. Es ist mir immer ganz wichtig zu sagen, das meiste im Leben kann ich ja nicht. Muss der Mensch sich mal drüber klar werden. Das meiste kann man nicht. Wenn man das Glück hat, ein paar Sachen gut bis sehr gut zu können, dann reicht das auch. Also ich habe diese Einstellung. Was nur wichtig ist, und das kann ja auch jedem Unternehmer nur mitgeben, du musst gucken, dass du Menschen um dich herum zulässt, die in den Bereichen, für die du sie einstellst, deutlich besser sind als du. Du musst das ertragen können. Und jetzt, um auf deine Frage zurückzukommen, berätst du die auch im Investment? Nein, weil ich das nicht kann. Ich werde ja selber in dem Bereich beraten. Aber du musst Leute kennen, die es gut können. Und da musst du gut sein, da die richtigen Empfehlungen auszusprechen. Ja? Aber ich selber habe von Investment so viel Ahnung wie von der Raumfahrt.
Das heißt, du machst deine eigenen Investments, sind dann irgendwie auch ganz konservative Aktien oder mal eine Immobilie oder sowas?
Ich werde da gut begleitet, ja. Ich werde da gut begleitet.
Okay.
Du guckst mich so an, als wenn du wissen möchtest, von wem, ja?
Ja, aber ich vermute, du wirst es nicht sagen wollen, aber deswegen, klar, ich will alles wissen, ne?
Nein. Also ich habe da einen absoluten, Top-Profi mit Carsten Maschmeyer an meiner Seite.
Ach was?
Zumindest die Kenntnis, dass auch viele meiner Spieler sich von ihm begleiten lassen, aber die kannten ihn schon vor mir.
Okay.
Ja, also das.
Man kennt ihn jetzt generell ja als in Deutschland, weil er nun auch sehr präsent ist mit Fernsehen und allem drum und dran. Insofern. Ja. Okay, aber was heißt, ihr seid befreundet und
du fragst. Nee, befreundet sind wir überhaupt nicht. Also befreundet, wir mögen uns, ja, wir respektieren uns. Das Wort Freundschaft. Ich kann mir vorstellen, dass sich das irgendwann mal dahin entwickelt, aber so, dass wir jetzt viele Jahre schon Freunde und das bringt mir auch nichts, wenn ich jetzt mein Vermögen von jemandem begleiten lasse, der mein Freund ist, aber vielleicht nicht ganz so gut in seinem Bereich ist, sondern ich sag's mal so, ich lasse das lieber von jemandem machen, der sehr gut in seinem Bereich ist und den ich mag.
Und hast du den einfach angerufen und gesagt, Mensch, hör zu, du hast davon aller Offensichtlichkeit nach Ahnung, also komm mal vorbei so? Oder kann ich vorbeikommen?
Ich glaube, es war umgekehrt, aber nochmal. Also ich wusste, dass viele meiner Spieler schon seit vielen, vielen Jahren mit Carsten Maschmeyer zusammenarbeiten und ich bin dann irgendwann mal hin und habe mich dazu entschieden, bei mir ein bisschen was umzustellen und darüber wurde Carsten informiert, wie das halt so ist, auch in meinem. Nur du kriegst eine Information im Vertrieb oder im Geschäft, hat es immer wieder mit Informationen zu tun. Du kriegst eine Information. Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, dass ich immer Spieler dazu gewinne, wenn die 17, 18 Jahre alt sind und dann scoutet man die und bla. Ja, aber viele unserer Spieler sind auch während ihrer Laufbahn, da waren sie schon Profi, zu uns gewechselt und haben den Berater gewechselt, ja. Und das findet dann statt, wenn du Informationen generierst. Also da ist irgendwo ein Mensch in meinem Geschäft, der spielt Fußball und der hat da findet ein Denkprozess statt in seiner Beratung, in seinem Management oder was das Thema betrifft und die Informationen brauchen wir natürlich. Und dann kommt es auch vor, dass Fußballspieler während ihrer Laufbahn zu uns wechseln oder zu uns zurückwechseln.
Apropos Beratung, wie bist du auf die Idee gekommen, das Buch zu machen? Also ich kann es wirklich nur empfehlen. Ich habe selber gelesen, wenn man sich für Business interessiert, ist es auf jeden Fall, liest man es in einem Tag weg. Es ist halt echt super. Und du hast jetzt ja auch, kann man ja auch sagen, nicht ganz alleine geschrieben. Du hast dir auch da jemanden geholt, der offensichtlich richtig weiß, was er tut. Also der auf jeden Fall das wahrscheinlich besser kann, als du es könntest, ein Buch schreiben. Aber wie kam es dazu? Also war das auch so ein bisschen eine Idee, so Brandbuilding zu machen und zu sagen, okay, ich packe so ein Buch in den Markt. Damit nach ist eigentlich klar, wenn das gut läuft, dass ich der Marktführer bin und das kann ich auch dann nutzen oder war einfach die Lust zu sagen, ich muss das jetzt mal teilen, ich muss was zurückgeben oder wie kommt man auf so ein Buch? Weil Geld verdienen kann man damit ja nicht.
Also du wirst durch ein Buch kein Marktführer, zumindest nicht in meinem Bereich. Da kannst du so viele Bücher kannst du gar nicht schreiben. Du kannst Bücher schreiben, bis der Arzt kommt, damit kannst du kein Marktführer werden. Der Titel des Buches, meine Spielzüge, beschreibt eigentlich, warum ich das Buch geschrieben habe. Zwei Gründe. Der eine ist, ich wollte mal meine Geschichte erzählen. Ja, ich bin in sehr einfachen Verhältnissen ohne Eltern bei meiner Großmutter groß geworden und meine Großmutter ist ein Mensch, die hat zwei Weltkriege erlebt, mein Großvater kam aus nach dem Zweiten Weltkrieg, nachdem er zwei Jahre in russischer Gefangenschaft war, mit einem Bein nach Hause. Meine Großmutter hat alle ihre drei Kinder unter die Erde gebracht, sehr früh, unter anderem auch meine Mutter und bin also, wie gesagt, in sehr einfachen Verhältnissen groß geworden und entstanden ist das Thema, also was diese Seite der Medaille betrifft, an dem Tag, als Mario Götze 2014, einer meiner Spieler, im WM-Finale gegen Brasilien das entscheidende Tor geschossen hat. Da habe ich mich gekniffen und habe mir gesagt, boah, das ist ja Wahnsinn, du hast da jetzt hier drei Jungs auf dem Platz und dann hat sich so mein Leben so in dem Moment, klar habe ich mich gefreut, aber ich war auch irgendwo, kann man jetzt vielleicht schwer beschreiben oder vielleicht kann man es doch. Und deswegen habe ich mir gedacht, irgendwann schreibst du da mal ein Buch drüber. Der zweite Grund ist, dass mir in meiner Branche die Protagonisten, also meine Mitbewerber, zu sehr alle in einen Sack reingehauen werden. Ich will ganz einfach die Debatte anstoßen, dass es in meinem Beruf, genauso wie bei Köchen und bei Ärzten und in vielen anderen Berufsgruppen, Gute und Schlechte gibt. Ich wollte den Menschen einfach mal erzählen, lasst euch da nicht immer irgendwo von dem Klischee in der Ecke verleiten und glaubt es nicht alles, wie es oft in den Medien berichtet wird, sondern hört mal zu, wie funktioniert der Job eines seriösen, professionellen Spielerberaters. Es gibt sehr wohl in unserer Branche auch schwarze Schafe und die sorgen auch dafür, dass wir innerhalb dieser Branche einen unschönen Ruf haben. Und ich möchte mich jetzt auch hier überhaupt nicht zum Messdiener ernennen und sagen, ja, ich bin jetzt der Heilige, der Spielerberater. Es gibt ganz viele Mitbewerber von mir, die machen einen guten Job. Die machen den auch seriös und professionell. Und wir verdienen alle ganz gerne Geld. Ich glaube, da wird keiner Nee sagen, ich nicht. Und wir wissen auch alle, dass wir gutes Geld verdienen, aber wir haben den Markt nicht erfunden, sondern dieser Markt ist entstanden. Und das beschreibe ich alles in meinem Buch. Also das sind die zwei Gründe. Ich möchte meine Geschichte erzählen und ich möchte wissen, wie sieht es eigentlich hinter den Kulissen tatsächlich aus?
Und das muss man sagen, also das fand ich als Leser, da gewährst du mehr Einblicke, als man am Anfang erwartete. Als ich zum ersten Mal sah, okay, Spielerberater schreibt eine Biografie, dachte ich, okay, das wird viel PR sein, aber es ist dann nicht. Ja. Es ist dann wirklich, man kriegt sehr, sehr viel Anfassbares, sehr, sehr viel Nähe mit, also auch Sachen, wo du auch Kontroversen eingehst. Und eine Sache will ich da kurz ansprechen, weil die mit Marketing und uns zu tun hat, also unserer Branche jetzt hier, eine Digital-Business. Es gab mal eine Situation, dass eine große Agentur, Jung von Matt, auch versucht hat, eine Spielerberatungsagentur aufzubauen.
Du sprichst von den Marketing-Fuzzis, von dem Kapitel.
Genau, das heißt ja, bei dir Marketing-Fuzzis treten in meinen Markt, man muss dazu wissen, die haben dann auch versucht, als erstes zur Gründung der Agentur einen Spieler von dir, den Benny Hövelis, sozusagen anzuwerben als ihren Mandanten dann. Und da hast du relativ klar gesagt, die haben gar keine Ahnung und das sind Marketing-Fuzzis, das hättest du relativ früh erkannt. Also da, die Rede ist von in dem Falle Christoph Metzelder und Raphael Brinker, die das gemacht haben.
Aber jetzt ohne die Jungs eigentlich persönlich anzugreifen, sondern das war vor der Erscheinung meines Buches schon extrem. Es ist aber jetzt noch extremer geworden. Ich kriege oder wir kriegen hier in dieser Agentur und ich dann auch persönlich mindestens eine Bewerbung am Tag. Also Menschen, die mich anschreiben, sagen, ich möchte Spielerberater werden oder ich habe ihre Story verfolgt. Und die kommen aus den allermöglichsten Richtungen. Das sind Anwälte, das sind ganz klar auch Jungs, die gerade ihr Studium absolviert haben. Das sind Leute, die in irgendwelchen Werbeagenturen arbeiten. Das sind Gastronome, das sind gescheiterte Sportdirektoren, das sind Trainer aus der dritten Bundesliga, aus anderen Sportarten etc. Du kannst dir das nicht vorstellen, was ich, also alleine da kann ich ein Buch drüber veröffentlichen, über die Bewerbungen und teilweise über die Liebesbriefe, die ich erfahre von Menschen, die gerne in dieses Geschäft einsteigen möchten. Das ist aber ein Geschäft und das versuche ich in diesem Kapitel zu beschreiben. Wenn du in diesem Business erfolgreich sein möchtest, dann hast du etwas oder du hast es eben nicht. Du kannst das nicht lernen. Also Spielerberater zu lernen geht nicht. Es gibt natürlich Grundvoraussetzungen, aber du hast so dieses, schau, ich habe es ja eben erklärt, einfach nur der Fakt, dass es heute mehr Spielerberater als Profifußballer gibt, der sagt doch schon so viel. Also du musst schnell sein. Und schau mal, du musst doch dem Jungen, der da vor dir sitzt mit seiner Familie, Argumente geben, warum er das mit dir machen soll und nicht mit einem der 3000 anderen. Ja, das ist eine Thematik, die ich eben ja auch schon so mit diesem Überbegriff Empathie. Und Empathie ist in dem Fall eigentlich ein Werkzeugkasten, gefüllt mit Eigenschaften, die du für diesen Business brauchst.
Zu Lea Kramer muss ich eigentlich nichts mehr sagen. Sie ist eine der inspirierendsten Frauen der deutschen Digitalwirtschaft. Sie war schon häufiger hier im Podcast. Sie hat ihren eigenen Podcast Fast and Curious. Und weil sie am Ende selber sagt, es gibt zu wenige Lea Kramers. Es gibt auch zu wenige CEOs in DAX-Konzernen. Die Frauen sind übrigens nur eine von 40. Damit sich das ändert, weil das Lea ein Anliegen ist, hat sie neben all ihren Aufgaben die 10 More In Akademie gegründet oder ein Online-Programm aufgesetzt, explizit für Frauen, die da ihre Führungsfähigkeit, ihre Führungskräfte
Kräfte entwickeln sollen. Sie hilft dabei ganz aktiv. Es geht um 6 Wochen, einen 6-wöchigen Online-Kurs, der jetzt im Mai wieder startet, den ich euch Hörerinnen ans Herz lege, hier im Namen von Lea. Guckt euch das an. Man braucht lediglich 2 Jahre Berufserfahrung, unabhängig vom aktuellen Arbeitsumfeld, in dem man sich befindet. Es ist sowohl möglich als Angestellte, als Selbstständige, als Gründerin in Elternzeit. Und man muss auch noch gar keine Führungsverantwortung haben aktuell. Man muss sich nur für das Thema interessieren und weiterkommen wollen. Dann ist 10 More In der richtige Ort. Schaut euch bitte im Netz natürlich vor allen Dingen an, aber auch gerne bei uns beim Festival am 7. und 8. Mai ist 10 More In mit einem eigenen Stand vor Ort. Lea persönlich natürlich auch am Stand, aber auch auf den Bühnen. Also es gibt viele Möglichkeiten. Die einfachste ist 10 More In, ein Wort, 10 More In, ein Wort.com/OMR.
Zurück zum Podcast.
Andere Frage, auch aus dem digitalen Bereich, ist eigentlich dieses Transfermarkt.de wirklich so relevant für euch, wie es immer alle sagen? Also diese Webseite, das ist ja ein Unternehmen, eine Digitalfirma, gibt es seit ein paar Jahren.
Ja, die hat sich schon vor vielen Jahren, habe ich das, bin ich ehrlich, ignoriert, aber mittlerweile guckt man da drauf. Gut, das ist, wie so der ein oder andere Marktwert da entsteht, das da werden die Herren wissen, wie sie da, wonach sie ihre Entscheidungen treffen, nach welchen Kriterien, das weiß ich jetzt gar nicht genau. Fällt halt auf, dass das ausländische Spieler oft einen deutlich höheren Marktwert haben als unsere Jungs, aber auch da, ich weiß nicht warum, aber natürlich ist das mittlerweile eine Plattform, auf die man schaut, ganz klar. Und glaube, dass sich das auch, also ich bin ja selber mittlerweile dabei, wenn jetzt jemand Spieler gesprochen wird, ja, dann hole ich mir die Daten im ersten Step. Weiß nicht, wie das jüngere Generationen machen, aber ich selber gehe dann auf transfermarkt.de und guck mal, wie lange hat der noch Vertrag, wer berät den, unter welchem Marktwert wird der geführt, was kriege ich da an Informationen raus? Das ist schon mittlerweile
die digitale Anlaufstelle für die Branche.
Ja.
Okay. Machst du denn Sorgen um die Bundesliga als solche? Also die Frage jetzt häufiger gestellt, weil meine Beobachtung ist, dass die Bundesliga es in Zukunft schwer haben könnte. Der Wettbewerb, da ist ja auch Premier League, da wechseln die großen Namen hin, da ist die Aufmerksamkeit am Ende, ist der Sport oder Entertainment am Ende ein Kampf um Aufmerksamkeit. Und wenn die Aufmerksamkeit zunehmend in England ist, dann ist sie ja halt nicht in Deutschland und dann ist das Geld auch dann irgendwann woanders. Und du lebst ja auch sehr stark von der Bundesliga, von zahlungskräftigen Vereinen hier. Denkst du nicht, dass das irgendwie, für dich wird es wahrscheinlich immer reichen, aber so generell, dass die Bundesliga vielleicht im nächsten Jahr eher so ein bisschen abgehängt wird, schlimmstenfalls sowas wird, was die BBL ist im Basketball und die NBA ist dann die Premier League und auch ganz nett BBL, aber eigentlich reden alle von der NBA?
Ich glaube schon, dass die Zukunft für die Bundesliga schwieriger wird, weil die Investorenbereitschaft, das ist ja bekannt, ist hier nicht gegeben und Leute sprechen halt immer von England. Wir müssen mal schauen, was passiert jetzt in Italien in den nächsten Jahren, was passiert in Frankreich in den nächsten Jahren. Ich glaube, dass es in Spanien aktuell so ist, dass sich gerade 3-4 Clubs da helfen können und selbst die haben Probleme. Durch Corona hat sich natürlich alles noch mal ein wenig verrutscht, das muss man auch ganz klar sagen. Also wenn ich mir die spanische Liga angucke, denen geht's deutlich schlechter als der Bundesliga und da auch den großen Clubs. Man kriegt mit, was in Barcelona passiert ist oder gerade passiert. Aber das wird sich irgendwann in den nächsten 1-2 Jahren wieder beruhigen. Investoren drücken in den Fußball. Andere Länder machen die Türen auf. Wenn wir dabei bleiben und sagen, nee, wir lassen sie zu, was man auch akzeptieren muss, wenn die Mehrheit das dann so will, glaube ich, wird sich die Schere noch ein wenig weiter auseinanderziehen. Das ist meine Meinung. Es ist nicht ein Stein gemeißelt, aber es ist meine Meinung.
Hättest du es gut gefunden, wenn es eine Super League gegeben hätte?
Nein, finde ich zum Kotzen. Also vor allen Dingen die Art und Weise, wie das da auch von heute auf morgen pommen, den ganzen Leuten da vor den Kopf geknallt. Nee, also halte ich überhaupt nichts von. Ich bin ein totaler Fan von den nationalen Ligen, auch dieser Wettbewerbscharakter, diese Qualifikationsregularien, wie wir die haben. Ich bin für Abstieg, für Aufstieg. Ich bin für Qualifikation des internationalen Wettbewerbs. Ist ja, also wo ist der Reiz? Ich bin absolut komplett dagegen. Ich glaube aber, dass es eine Art von Veränderung, also es wird so eine Qualitätsverschiebung geben. Ich glaube schon, dass wir irgendwann in den nächsten 5-10 Jahren eine Art europäische Liga haben werden. Also dass man, aber auch da wieder mit da müssen Wettbewerbskriterien rein. Was ist denn das für eine Liga, wenn da jetzt 12 oder 14 Mannschaften festgelegt werden, oder wegen mir auch 16, und da steigst du nicht ab. Also ich fand die Nummer, wie sie kommuniziert wurde und wie sie auch, so wie ich es verstanden habe, aufgebaut werden sollte, fand ich nicht gut.
Also, ich meine, du kennst ja selber die Leute von Real Madrid ganz gut, weil Toni Kroos da jetzt schon mehrere Verträge gemacht hat, oder du hast die gemacht. Und die waren ja auch ganz klar Treiber dessen und sind ja schlau. Und ich hätte das so gelesen, dass die verstanden haben, die spanische Liga wird ohnehin abgehängt und sie haben dann auf einmal im europäischen Wettbewerb keine Chance mehr, weil sie an der spanischen Liga hängen und da das Geld nicht mehr rausbekommen, was sie brauchen, um europäisch wettbewerbsfähig bleiben zu können. Deswegen haben die wahrscheinlich gesagt, okay, bevor es zu spät ist, lieber jetzt eine Superliga, irgendwie kostet es, was es wolle, damit wir da reinkommen, damit wir noch anschlussfähig bleiben an die starken englischen Clubs oder andere. Würdest du so?
Nochmal, ich kann die Gedanken der Clubs ja verstehen, also von diesen Top-Clubs, die kann ich ja verstehen, aber die Art und Weise, wie schnell das ging, wie das kommuniziert wurde, wie das nochmal in die Fußballwelt hinausgeblasen wurde, fand ich nicht cool. Und ich glaube auch, dass es irgendwann, sage ich ja eben, mal eine Art europäische Liga gibt. Aber da muss mit Zeit drangegangen werden. Da müssen alle Protagonisten an einen Tisch. Da muss man überlegen, wo sind die Fürs, wo sind die Widers, dass dieses Produkt, nenne ich jetzt mal, Elite-Liga, Europa-Liga, das, wie die Bundesliga halt, nur international. Dass es sowas irgendwann mal gibt, schließe ich ja gar nicht aus. Nur wenn ich es mal aussuchen könnte, würde ich es immer so belassen, wie es jetzt ist. Wenn ich es mir aussuchen dürfte, es gibt eine Bundesliga, eine Premier League, eine Primera Division, es gibt eine italienische erste Liga, eine französische erste Liga, es gibt die Champions League, es gibt die Euro League, es gibt den DFB-Pokal, ja, es gibt Abstieg, es gibt Aufstiege. Wenn das machbar wäre und ich könnte das heute entscheiden, dann würde ich sagen, lasst es bitte immer so laufen, weil manchmal sind die Sachen auch gut, wie sie sind.
Wer von all den Vereinen und Managements, mit denen du das zu tun hast, und das ist ja europäisch mittlerweile fast alles, also stell mir vor, du hast mit Barcelona verhandelt, du hast mit Madrid verhandelt, du kennst die Engländer, hat dich da irgendwer besonders beeindruckt, so im Sinne von businessmäßig, besonders smart, besonders clevere Vereinsführung irgendwo?
Also ich habe ja eben gesagt, ich habe das Buch geschrieben, weil es in unserer Branche gute und schlechte gibt, so wie es bei Kirchen und Ärzten der Fall ist. Und so ist es halt auf Vereinsseite auch. Da gibt es gute und schlechte. Da gibt es auch besondere. Also ich habe mit vielen Vereinsvertretern über die Jahre ein seriöses, professionelles, selten freundschaftliches Verhältnis. Das gibt es in unserem Business nicht. Und das ist auch gut so, dass es das nicht gibt. Dafür haben wir zu unterschiedliche Interessen. Aber da gibt's ganz, ganz viele tolle Menschen, die einen tollen Job machen. Und da gibt's auch Persönlichkeiten, die ich einfach über die Jahre zu schätzen gelernt habe.
Sag mal ein Beispiel.
Perez ist so ein Mann. Ich bin von Florentino Perez vor 2 Jahren, aber noch kurz vor Corona, bin ich zum Frühstücken eingeladen worden, also zu ihm zum Frühstück. Und haben ein paar Stunden zusammengesessen, unwahrscheinlich angenehmer Mensch mit einer ganz tollen Lebensgeschichte dahinter. Da gibt es eine ganze Menge. Also
Weil der Typ ist ja, sagen wir mal, das Kraftzentrum. Ohne den geht ja gar nichts. Ne?
Ja,
und
ja,
der Bauunternehmer.
Schon der entscheidende Mann da, ja.
Okay. Was hat dich so beeindruckt? Also weil der einfach so unternehmerisch auftritt auch?
Ja, unternehmerisch auftritt, aber trotzdem Mensch bleibt. Ja, also es fand das sehr sympathisch, wie er mal zu mir gesagt hat, auf Spanisch natürlich, ich habe das Glück, ein bisschen Spanisch zu sprechen, dass der Toni Kroos der Jahrhunderttransfer von Real Madrid ist. Und wie er das erklärt hat, auf eine sehr liebe Art und Weise, aber trotzdem unternehmerisch dominant, weil er sagte, nicht weil er der beste Spieler ist, den Real Madrid in der Vereinsgeschichte unter Vertrag hatte, ist er wohl einer der Besten. Aber jetzt kommen wir mal wieder auf das Unternehmerische, im Preis-Leistungs-Verhältnis. Das Spiel hat 25 Millionen gekostet. Wir sind ja dreimal hintereinander Champions League-Sieger geworden. Und Toni hat einen Spielanteil, eine Startelf von deutlich über 80%, fast bei 90%. Sagte, was Besseres kannst du als Unternehmer, kann ja nicht passieren. Und so, na, solche Geschichten. Aber wie er das dann verpackt, ne, das ist, ich mag den Mann unwahrscheinlich gern.
Gibt es noch andere KPIs, auf die du schaust? Also, du gerade sagst, Startelf-Anteil ist ja schon eine interessante Größe, die man so normalerweise nicht irgendwie betrachtet. Guckst du dir irgendwas an, auch gerade wenn ihr scoutet irgendwie, also Startelf-Anteile, irgendwie Anteil an Torchancen, irgendwas, was man nicht so kennt?
Es gibt eine ganze Menge an Statistiken, ne, die man beobachtet. Also früher hat man gesagt, ein Spieler ist schnell. Heute wird ein Spieler gemessen auf die ersten 10 Meter oder auf die ersten 3 Meter, auf die ersten 30 Meter, auf Strecke etc. Also Schnelligkeit ist nicht mehr nur Schnelligkeit. So, das sind alles Werte, auf die guckt man. Ne? Passquote, Zweikampfverhalten, Laufwege. Ja, wo gab es das denn vor 5 Jahren, dass ein Spieler eine Viertelstunde, nachdem das Spiel zu Ende war, erfahren hat, du bist bei 12,7 Kilometer gelaufen. Oder der Trainer kommt in die Kabine und sagt dem im Vorbeigang, faule Schwein, du bist keine 10 Kilometer gelaufen. Also es gibt, das ist alles auch durch die Digitalisierung auch bei uns im Geschäft noch mal viel informativer geworden.
Was ist so dein für dich entscheidender? Also was guckst du dir am liebsten an, so an KPIs, wenn du so ein bisschen versuchst, den Überblick zu machen?
Also ich finde, dass Schnelligkeit im Fußball immer dominanter wird. Also du brauchst eine gewisse Grundgeschwindigkeit und wenn du die nicht hast, dann musst du in anderen Bereichen außerordentlich gut sein.
Okay. Sag mal, letztes Kapitel, du hast mehrere Berührungspunkte gehabt mit Hamburg. Ja? und der Uli Hoeneß hat zu mir im Podcast gesagt, wenn es einen Club gäbe, vor dem er wirklich Angst hätte, wenn der anders geführt wäre, das wäre der HSV. Mhm. Du warst ja auch mal im HSV nah dran, weil der Herr Kühne, ja, dem Teil des HSV gehört und einer der reichsten Deutschen, der hat dich angesprochen, ob du nicht ein bisschen beraten kannst, um den HSV wieder nach oben zu bringen. Und damals war es ja noch, glaube ich, in der ersten Liga, also noch oben zu halten oder noch höher zu bringen. Das hat aber am Ende dir keinen Spaß gemacht.
Ja, mir hat das am Anfang schon Spaß gemacht, aber ich musste sehr schnell erkennen, dass es nicht passt. Ja, also du hast eben von anderen Ligen gesprochen. In England hat jeder Club oder so ziemlich jeder Club hat einen Investor. Und dieser Investor hat auch nochmal einen externen Berater, der nicht vom Club engagiert ist. Oder viele davon haben das. Und nichts anderes haben Kühne und ich für uns entschieden. Ich finde, wenn ein Mensch wie Klaus-Michael Kühne so viel Geld in einen Verein reinpumpt, dann muss es auch sein gutes Recht sein, sich einen externen Berater dazu zu holen. Und der war dann in dem Fall ich. Nur, und jetzt kommt's. Mir wurde ja dann direkt unterstellt, dass ich die Entscheidungen oder die Empfehlungen oder die Informationen, die ich Herrn Kühne zukommen lasse, ich sag mal so direkt mit meinem Portemonnaie in Verbindung bringe. Und da lagen die Menschen halt falsch, weil ich wurde von Herrn Kühne, das Geld habe ich nie in Anspruch genommen, aber ich habe mit Herrn Kühne eine Vereinbarung gehabt, in der ich dafür bezahlt werde, dass ich ihm Informationen und meine Meinung liefere und mein Netzwerk zur Verfügung stelle und nicht unbedingt mit Ach und Krach eigene Spieler in den Club reintransferiere.
Auch ziemlich gut, also du hättest da 500.000 im Jahr bekommen oder sowas.
Das stimmt, ne? Steht auch im Buch, genau. Und sowas ist in Deutschland halt schwer umsetzbar. Da sind wir wieder bei dem Thema, ne, wie ich es eben auch beschrieben habe, mit so einem Pogba-Transfer oder auch mit einem Neymar-Wechsel. Bei uns wird über solche Sachen dann halt schon nochmal heftiger diskutiert und debattiert und geht doch gar nicht und. Und dann wird sowas schnell zerrissen und dann wird sowas auch schwer darstellbar. Und bei mir muss man ganz klar feststellen, ich habe nach 3-4 Monaten gemerkt, dass es meinem Geschäft und meinem Unternehmen nicht gut tut. Also ich bin zu anderen Clubs und dann hieß es dann, ach, ist ja schön, dass du auch nochmal zu uns kommst. Ich habe jetzt gedacht, du bist jetzt mehr im Norden ansässig und so. So ironische Sprüche, die du dir dann reintun musstest, von Leuten, mit denen ich jahrelang schon im Geschäft zu tun hatte. Ob Jörg Schmadtke oder Rudi Völler oder Aki Watzke, wie sie alle hießen, die haben mir alle gesagt, ja, Junge, tust du keinen Gefallen damit. Die haben auch recht gehabt im Nachhinein. Aber nichtsdestotrotz, um jetzt auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, dass Uli Hoeneß sagt, der Hamburger SV wäre ein Verein, wenn er andere Strukturen hätte, wenn da mal ein bisschen mehr Qualität in den Club reinkommt. Und ich will auch gar nicht sagen, dass das immer an Qualität gemangelt hat, sondern es haben nie die richtigen Leute zur richtigen Zeit zusammengearbeitet. Es war immer, irgendwo hat was nicht gepasst. Und das, glaube ich, ist der Grund, warum der HSV in den letzten 7, 8 oder fast 10 Jahren sich in die falsche Richtung entwickelt.
Aber man könnte da mehr draus machen.
Ganz klar, es ist eine sehr große Stadt mit unwahrscheinlich viel Power hinten dran. Schau doch mal, was da auch an Unternehmen und Menschen in dieser Stadt lebt, was der Club für eine Tradition hat. Und ich glaube auch, wenn man Klaus-Michael Kühne, ich sag mal, wenn man den Mann anders gehandelt hätte und wenn man da in der einen oder anderen Situation ein bisschen cleverer gewesen wäre, dann wäre das Investment von Herrn Kühne ja mit Sicherheit auch ohne mich noch ein paar Jahre so weitergegangen. Und da gebe ich Uli Hoeneß nicht ganz unrecht. Da wäre einiges draus zu machen aus so einem Club.
Aber wie siehst du die Zukunft? Können solche Vereine, auch Schalke, also die Großen, die jetzt alle in der zweiten Liga sind, glaubst du, dass sie wieder Anschluss finden können?
Das ist natürlich schwer, ne? Die sind, also absteigen kostet immer Geld, ist immer wirtschaftlich, ein Riesenloch zu stopfen. Wenn das noch in Corona passiert, ist es natürlich nochmal schwerer. Jetzt muss man gucken, wie das Ganze weitergeht. Spielen wir wieder vor 25% Zuschauern, spielen wir eventuell vor, also haben wir wieder diese Geisterkulisse, wie lange geht das, etc. Das muss man schauen. Aber am Ende des Tages sind wir uns doch wohl alle einig, dass Vereine wie Schalke 04 oder der Hamburger SV oder auch Werder Bremen in die Bundesliga gehören. Und ich hoffe, dass das auch sehr bald passiert.
Aber sicher ist es nicht. Also ich meine, die Wahrscheinlichkeit
ist es nicht sicher. Der Hamburger SV spielt jetzt seit 4 Jahren in der zweiten Bundesliga.
Ja, irgendwann ist man abgehängt.
Ja, das sieht man mal. Und mit jedem Jahr, die sie in der zweiten Liga verweilen, wird es schwieriger, weil das die Schere auch da immer größer wird.
Aber am Ende hast du dann zu Kühne auch gesagt, Herr Kühne, vielen Dank für den Auftrag oder für das Interesse, aber ich kann das mit meinen restlichen Geschäften nicht irgendwie gemeinsam machen, und dann hast du sozusagen das Mandat wieder zurückgegeben.
Mandat zurückgegeben, ja. Wir haben oder ich habe dann, muss ganz ehrlich sagen, ich habe dann 3-4 Monate, nachdem wir begonnen haben, für mich entschieden, ich habe eine Verantwortung meinem Unternehmen und meinen Spielern gegenüber, und das ist nicht miteinander zu vereinen.
Okay, schade. Ich meine, ich hätte als jetzt in Hamburg seit 20 Jahren lebender HSV auch wirklich Fan geworden über die Zeit. Hätte mich gefreut, wenn ihr das auch gehört.
Ja, gut, aber auch jetzt mal bitte, ne, ehrt mich, aber mal Kirsche im Dorf lassen. Auch da wird es mit Sicherheit, es gibt ja Top-Leute, die Vereine begleiten. Es muss einfach nur mal, klar ist es jetzt schwierig, und ich glaube, momentan wird es auch ganz gut gemacht, aber es muss einfach mal über einen längeren Zeitraum Qualität in auf der sportlichen Leitung zusammenbleiben, und jetzt wird man natürlich sich einen Bauch festhalten, wenn ich sage, dem Ganzen muss mal Zeit gegeben werden. Die spielen seit 4 Jahren in der zweiten Liga, aber nichtsdestotrotz muss man mal versuchen, über einen gewissen Zeitraum ein gewisses Konstrukt zuzulassen. In Hamburg ist es ja immer sehr schnell dann gegangen, und Sportdirektor hat nicht zum Trainer gepasst, oder sportliche Leitung hat nicht zum Aufsichtsrat gepasst, und was man da alles so gehört und gelesen hat. Da ist schon so ein Becken der unterschiedlichsten Interessengemeinschaften, ist auch von der Struktur nicht immer ganz einfach, so ein Club mit Aufsichtsräten und was es da alles gibt. Ich sehe sowas auch in Köln. In Köln ist es ja auch nicht ganz einfach, einen Club zu führen. Das ist, momentan läuft es hier super, aber einfach den Club einfach zu führen, das ist alles andere als das.
Okay, ich würde auch, die Hamburger Protagonisten aktuell machen das sicherlich sehr ordentlich, und mal gucken, wie es weitergeht. Was ist für dich noch so Vision? Also was kommt noch? Die nächsten Jahre so das weitermachen wie bisher? Oder hast du noch irgendwelche Ziele für die Agentur, für dich selber, was du noch erleben musst unternehmerisch?
Also wenn wir als Agentur so erfolgreich bleiben, wie wir das die letzten Jahre waren, dann haben wir alles richtig gemacht. Da gibt's überhaupt nichts. Wir gehören ganz klar zu den ganz großen Agenturen in Europa. Und ja, das wird nicht einfacher, der Business. Es kommen immer mehr Mitbewerber dazu.
Ist es für dich denn auch schwierig sozusagen, oder wird man in dem Job gut alt? Ich hätte den Verdacht vielleicht nein, weil der Altersunterschied zwischen dir und den Spielern wird ja auch immer größer. Also ich meine, zu einer Zeit warst du vielleicht dann irgendwie 15, 20 Jahre älter als die Spieler. Jetzt biologisch, logischerweise wird es ja über die Jahre nicht besser. Ist das ein Problem?
Das ist mathematisch und biologisch nur zuzulassen. Ja, das ist, also ich werd nicht älter, und das Alter eines Profifußballers, also ich werde älter, und das Alter eines Profifußballers bleibt in der Regel zwischen 18 und 33. Dementsprechend hast du da schon recht. Aber mir macht es nach wie vor Spaß, und ich habe immer, das wird auch dabei bleiben, ich höre erst dann auf, wenn 2 Kriterien nicht mehr stattfinden. Das eine ist, mir macht es keinen Spaß mehr, und somit deckelt sich auch das zweite Kriterium, ich bin nicht mehr gut genug. Wenn ich das für mich feststelle, habe hier einen Bereich in diesem Unternehmen, und das ist der Kernbereich in meinem Business, in dem glaube ich noch ganz gut zu sein, und solange das der Fall ist, und mir das Spaß macht, morgens aufs Telefon zu gucken und die ersten 2 Jungs oder, haben Sie ja gerade gesehen, ne, bevor wir hier begonnen haben mit unserem Podcast, hat mich ein Sportdirektor angerufen oder ein sportlich Verantwortlicher eines Clubs Und solange mir das noch Spaß macht, den jetzt gleich zurückzurufen, werde ich das auch weitermachen.
Ja. Okay, man muss ja auch sagen, ich hatte am Anfang ein paar europäische Wettbewerber, hier Pini Zahavi oder so erwähnt.
Zahavi.
Der ist, glaube ich, irgendwie hoch in seinen 60ern, ne? Und macht den Job noch.
Also der Mann ist über 80 und ich sehe den auch nicht mehr als Mitbewerber. Der Name kommt halt immer mal wieder vor, aber das ist jetzt keiner der Mitbewerber, die ich jetzt in unserem...
Aber hat er gerade noch Alaba von Bayern nach Madrid gebracht, ne?
Naja, das ist ja genau so eine Geschichte, aber da müssten wir jetzt nochmal 2 Stunden dranhängen an den Podcast. David Alaba war ablösefrei, wie sich viele richtig erinnern, und warum sich die Familie, speziell der Vater, dann dazu entschieden hat, zu diesem Berater zu wechseln. Viele wissen ja im Inner Circle, dass David Alaba auch eine Zeit lang von uns begleitet wurde, und gehen wir davon aus, dass wir auch das ein oder andere Gespräch mit Real Madrid diesbezüglich geführt haben, warum der Vater sich dann entschieden hat, auf der Zielgeraden doch noch zu Pini Zahavi zu wechseln. Das bleibt ja ihm überlassen.
War das für dich auch eine Niederlage, so ein bisschen?
Bitte?
War das für dich eine Niederlage, dass dann so eine...
Das kommt ja vor. Also das Niederlagen in unserem Geschäft gibt's nicht. Mal kriegst du ein Ja, mal kriegst du ein Nein. Mal kommt ein Spieler dazu und mal trennt sich auch ein Spieler. Das sind für mich keine Niederlagen. Niederlagen erlebe ich im Privaten oder habe die in meinem Leben das ein oder andere Mal erlebt. Aber im Geschäft ist das für mich, da bin ich rational. Da bin ich total rational. Und es war ja auch nicht so, dass wir jetzt kurz vor Vertragsabschluss waren. Wir haben einen Spieler international begleiten dürfen. Mein Kollege Sascha Brese ist mit dem Vater zu vielen Clubs in ganz Europa gereist und hat da Gespräche geführt. Und ich glaube, ein Jahr oder so, bevor der Spieler dann endgültig gewechselt ist, ist er zu Pini Zahavi gewechselt. Und die Begründung ist mir bis heute nicht bekannt, aber das gehört dazu. Also ich kann ja nicht hingehen und anderen Mitbewerbern die Spieler abwerben. Oder wenn sie dann unzufrieden sind, im richtigen Moment am richtigen Ort zu sein und den Spieler rüberzuholen und heul mich dann aus, wenn mein Spieler zu einem unserer Mitbewerber wechselt. Das gehört dazu, das ist das Geschäft.
Alles klar. Volker, vielen, vielen Dank. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Du hast auch gemerkt, vielleicht meine Leidenschaft Fußball, also das als Hobby zumindest, konnte ich ein bisschen ausleben. Schön. Vielen, vielen Dank.
Gerne.
Alles klar. Ciao, ciao.
Ihr seid ja hoffentlich alle am 7. und 8. Mai beim OMR-Festival in Hamburg mit dabei. Das freut dann nicht nur mich, sondern auch die Kolleginnen und Kollegen von Audi. Denn unser Partner Audi bietet dort die Möglichkeit, Audi und vor allen Dingen Elektromobilität zu erleben oder zu erfahren, im wahrsten Sinne des Wortes. Ihr könnt dort den Audi Q6 e-tron, der Mitte März erst seine Weltpremiere gefeiert hat, dort kennenlernen. Ihr könnt Probefahrten machen mit verschiedensten vollelektrischen Modellen wie dem Audi Q4 e-tron. All die Fahrzeuge sind vor Ort. Um das zu machen, benötigt ihr noch nicht mal, ganz leise, ein Ticket fürs Festival. Ihr könnt einfach unter audi.de/omr schon vorab eine Probefahrt reservieren. Oder wenn ihr ein Ticket habt, dann könnt ihr zum Audi-Stand kommen in die Halle A4 und dort eine Probefahrt ausmachen. Jedenfalls kombiniert gerne eure Reise zum Festival nach Hamburg mit dem Erleben von Vorsprung durch Technik.
Zurück zum Podcast.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.